SRF 3.
David Cameron verlangt von der EU umfassende Reformen. Nur so wolle er seinen Briten einen Verbleib in der Europäischen Union empfehlen. In der Türkei hapert es mit den Menschenrechten und der Medienfreiheit. Die EU-Kommission empfiehlt der Regierung Erdogan, dies dringend zu verbessern. Das Wetter heute und morgen sonnig und mild, morgen im Flachland allerdings gebietsweise Nebel. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Vor 3 Jahren versprach der britische Premier David Cameron seinen Landsleuten eine Volksabstimmung über den Verbleib in der EU. Heute hat Cameron seine Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, in welchen Punkten die EU den Briten entgegenkommen müsse, damit Cameron seinen Landsleuten ein Ja zur EU empfehle. Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot.
David Cameron begann seine Rede heute Morgen mit einem Glaubensbekenntnis.
We're rigorously practical. We are obstinately down to earth. We see the European Union as a means to an end, not an end in itself.
Wir sind praktisch veranlagt, stur bodenständig. Für uns ist Europa ein Mittel zum Zweck, kein Selbstzweck.
But that is who we are. That's how we've always been as a nation.
So sind wir Briten halt. Das macht uns als Nation aus. Die Briten wollen also eine andere EU, damit sie dabei bleiben. Nicht eine völlig andere EU allerdings, wie man das aus früheren Aussagen David Camerons hätte argwöhnen können, sondern eine leicht modifizierte EU. Die Verpflichtung zu immer engerer Integration soll nicht mehr gelten. Die Interessen jener Länder, die nicht im Euro sind, sollen verbindlich gewährleistet werden. Eine Gruppe von nationalen Parlamenten soll das Vetorecht über EU-Beschlüsse erhalten. Und?
We need action that gives greater control of migration from the EU.
Die Briten wollen mehr Kontrolle über die Freizügigkeit innerhalb der EU. Genauer gesagt, EU-Migranten sollen 4 Jahre lang auf Sozialzuschüsse für Beschäftigte warten müssen. Das ist wohl der heikelste Punkt, aber unüberwindlich scheinen die Hindernisse auch da nicht. Cameron ließ die Maske fallen, als er sagte,
We've shown before that it is possible for Britain to find a way that works for us.
Das Vereinigte Königreich habe bewiesen, dass es immer Wege finde, die seinen Interessen dienten. Wir können auch diesmal den Fünfer und das Weckle haben. Jetzt beginnen die echten Verhandlungen. Genügen diese großteils kosmetischen Korrekturen den Antieuropäern? So oder so. Der Referendumsentscheid wird endgültig sein, versicherte Cameron.
Wir besuchen gleich eine Baustelle in Zürich, wo heute wegen der Forderungen für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag nicht gearbeitet wird. Erst aber der Blick auf die Nachrichten. Erste Gemeinden schlagen wegen der Trockenheit Alarm. Andi Lüscher.
Die vielen Sonnenstunden und der ausbleibende Regen führen dazu, dass Flüsse und Seen zu wenig Wasser führen und die Grundwasserstände tief sind. Vereinzelt haben Gemeinden daher zum Wassersparen aufgerufen. Größere Engpässe seien aber nicht zu erwarten, heißt es heute beim Bund. Er gibt trotz Trockenheit Entwarnung. Städte wie Zürich und Lausanne seien jederzeit fähig, Trinkwasser aus dem See aufzubereiten und kleinere Gemeinden könnten sich gegenseitig aushelfen. Das Schweizer Stimmvolk wird in nächster Zeit nicht darüber abstimmen, ob Sexual- und Gewaltstraftäter härter angegangen werden sollen. 2 Initiativen dazu sind nicht zustande gekommen. Sie forderten ein nationales Register von rechtskräftig verurteilten Sexual- und Gewaltstraftätern. Außerdem sollten Richter und Gutachter persönlich haftbar werden, wenn entlassene Täter rückfällig würden. Lanciert hatte die Volksbegehren Anita Schaban, die Urheberin der angenommenen Verwahrungsinitiative. Die Türkei schütze die Grund- und Menschenrechte nicht genügend. Das schreibt die EU-Kommission in ihrem Bericht zu jenen Ländern, die der EU beitreten wollen. Die Türkei habe insbesondere Mängel bei den Rechten von Frauen, Kindern und Homosexuellen. Als besorgniserregend bezeichnet die EU-Kommission zudem den Umgang mit Medien in der Türkei. Journalisten würden eingeschüchtert und unter Druck gesetzt. Die EU-Kommission fordert die türkische Regierung auf, diese, Zitat, dringenden Prioritäten anzugehen. In Frankreich ist der Philosoph André Glücksmann, 78-jährig, gestorben. Glücksmann war einer der bedeutendsten französischen Philosophen der Gegenwart. In den 1970er Jahren gehörte er den sogenannten neuen Philosophen an, die mit der linken Utopie brachen. Aus dem ursprünglichen Maoisten und Kommunisten wurde ein Verteidiger der Demokratie und der Marktwirtschaft. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.813 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu 1.0779 gehandelt, der Dollar zu 1.0041. Das Wetter. Am Nachmittag ist es überall sonnig, bei 15 Grad im Norden und 18 Grad im Süden. Und auch morgen scheint nach etwas Nebel ganztags die Sonne.
Info 3 Mittag.
Im Schweizer Baugewerbe kracht es im Gebälk. Die Gewerkschaften verlangen einen neuen Gesamtarbeitsvertrag mit höheren Löhnen, mit einem Erhalt des Rentenalters 60 und besserem Schutz vor Lohndumping. Davon wollen allerdings die Baumeister nichts wissen. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, führen die Gewerkschaften Sina und Unia diese Woche Protestaktionen durch. Heute stehen zum Beispiel in Zürich über 100 Baustellen still. Zürich-Korrespondent Kurdin Vinzenz hat einen besucht.
Am Morgen auf dem Bahnhof Zürich-Oerlikon. Der Bahnhof ist zurzeit eine riesige Baustelle. Aber heute hört man nur das Rauschen von S-Bahnen, das Quietschen der Güterzüge, die Schritte der Pendlerinnen und Pendler. Kein Baulärm, auch wenn das den wenigsten auffällt.
Ah, alles klar. Ja, es ist sehr ruhig so, ja.
Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Jetzt, wenn Sie sagen, ja, klar.
Ja, Sie sollen doch für die harte Arbeit richtig bezahlt werden.
Ja. Nur ganz wenige Bauarbeiter sind trotzdem hier. Warum genau, kann dieser Mann nicht sagen. Er sei sogar in der Gewerkschaft, sagt er. Jedenfalls gehe heute auch so fast nichts auf der Grossbaustelle.
Es ist ganz ruhig. Also wir sind, der Strom ist da, wir sind noch da und noch, sonst noch, der Stahlbauer ist noch da. Sonst alle sind daheim geblieben.
Zu Hause geblieben oder sie sind in der Innenstadt von Zürich auf dem Kanzleiareal. Schon vor 10 Uhr stehen hier hunderte Bauarbeiter mit Fahnen und Trillerpfeifen oder sie sitzen im großen Festzelt und es werden immer mehr. Sie wollen die Rente mit 60 verteidigen, sagen sie.
Aber sicher müssen wir irgendwie kämpfen für das, was wir gehabt bis jetzt, oder?
Normal, ich habe 60 Jahre Bauarbeiter pensioniert, aber jetzt der Baumeister will 81 und dann 18% mehr weniger, oder? Das ist auch nicht korrekt. Wenn ich das Bauarbeiter, eine schwere Arbeit, oder? Und wir müssen kämpfen wegen das. Wenn das bleibt, dann Pension 80 Jahre, oder?
Gegen 22:30 steigen einige der Bauarbeiter in Busse, die die Gewerkschaften bestellt haben. Offenbar werde auf zwei Baustellen noch gearbeitet. Dutzende Bauarbeiter steigen in die Busse, um ihre Kollegen zu motivieren, die Arbeit doch noch niederzulegen. Gegen Mittag melden die Gewerkschaften, die meisten Baustellen in Zürich über 100 Stunden still.
Kurdin Vinzenz mit Stimmen aus Zürich. Er ist jetzt live zugeschaltet. Kurdin Vinzenz, die Bauarbeiter wollen weiterhin mit 60 in Pension gehen können. Warum ist dieses Rentenalter für die Baumeister nicht mehr sakrosankt?
Ja, die Baumeister sagen, das Rentenalter mit 60 sei für sie sehr wohl wichtig. Daran wollten sie auch nicht rütteln. Sie sagen aber, wegen des demografischen Wandels klafft ein Loch in der Rentenkasse und darum müsse man auch bei den Rentenansätzen diese kürzen, sonst sei das Ganze nicht mehr finanzierbar. Die Gewerkschaften sagen, ja, es stimmt, es gäbe ein Loch in der Kasse, aber das sei nur vorübergehend. Es genüge, mit Lohnprozenten hier anzusetzen von beiden Seiten. Dann sei die Finanzierung in 10 Jahren wieder im Lot.
Die Proteste der Gewerkschaften laufen diese Woche. Wie geht es danach weiter? Bleibt es bei den verhärteten Fronten?
Ja, im Moment zumindest ist keine Lösung in Sicht, aber das gehört natürlich auch ein Stück weit zu dieser Art von Powerplay zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Neben dem Streit ums Rentenalter stehen aber noch andere Forderungen der Gewerkschaften im Raum. Sie wollen mehr Maßnahmen gegen Lohndumping, verlangen zusätzliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit. Darum wollen sie auch über den gesamten Gesamtarbeitsvertrag, der Ende Jahr ausläuft, inhaltlich verhandeln. Das wollen die Baumeister nicht. Sie sagen, das sei ein sehr guter, arbeitnehmerfreundlicher Vertrag. Man sei bereit, ihn so zu verlängern, wenn man die nötigen Anpassungen bei den Renten mache. Aber eben viel Zeit bleibt nicht mehr. In gut 7 Wochen ist das Jahr zu Ende. Dann gäbe es einen vertragslosen Zustand im Bauhauptgewerbe. Und für Januar haben die Gewerkschaften für diesen Fall mit größeren Streiks gedroht.
Information von der Baustelle Gesamtarbeitsvertrag im Baugewerbe. Cordin Vinzenz, unser Korrespondent aus Zürich.
Info 3 Mittag.
Die Enthüllungen über den flächendeckenden Dopingsumpf in Russland sind erschütternd. Ausgebeutete Leichtathleten, kriminelle Ärzte, Trainer und eine Betrugskultur, die tief im russischen Sport verwurzelt sei. Eine solche Sportwelt zeigt die gestern veröffentlichte Untersuchung der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Die WADA fordert, Russland müsse aus dem Leichtathletik-Weltverband ausgeschlossen werden. Russische Sportler dürften nicht mehr an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Unser Korrespondent Christoph Franz lebt seit vielen Jahren in Russland. Ich habe ihn gefragt, ob die WADA ein realistisches Bild vom angeblichen Dopingsumpf in Russland zeichne.
Ja, das ist schwierig zu sagen für uns Außenstehende hier. Man wusste, dass Russland ein Dopingproblem hat. Es hat immer wieder Skandale gegeben. Es hat sie zum Beispiel gegeben vor den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver mit mehreren Langläufern, Biathlonisten, die gedopt waren. Aber dass es ein solches Ausmaß sein soll, das kommt natürlich auch hier überraschend. Vor allem, weil man immer meinte, die staatliche Politik, die würde dahin zielen, dass man Ordnung macht. Man hat das Versprechen vom damaligen Präsidenten Medvedev gehabt, der gefordert hat, es braucht eine radikale Anti-Doping-Politik.
Zu Sowjetzeiten noch, da wurden Talente gezielt gefördert, aussortiert und in nationalen Sportstätten gefördert und ebenso auch mit Doping in Kontakt gebracht. Wie läuft das heute? Gilt da immer noch eine gleiche Talentförderung?
Ja, vieles von dem, was zu Sowjetzeiten war, ist ja in den 90er Jahren kaputt gegangen mit der Wirtschaftskrise, mit dem fehlenden Geld. Das waren die Zeiten, wo das Land fast auseinandergebrochen ist. Und Wladimir Putin hat viel von dem wieder zurückgebracht. Es gibt wieder diese Strukturen parallel zur Schule, wo es Sektionen gibt, wo die Kinder Sport machen können. Aber die kommen durchaus gut an in der Bevölkerung. Also, dass der Staat auf Sport setzt, die jungen Leute fördert, das ist eigentlich ein Pluspunkt hier für die Menschen.
Und wer fördert diesen Sport und letztlich diese Dopingkultur? Der Staat oder sind das auch Private?
Also zentral ist natürlich der Staat. Das ist der, der am meisten Geld hineingebuttert hat, vor allem auch mit den großen Turnieren, die wir hier in den letzten Jahren hatten, also mit den Olympischen Spielen in Sotschi oder dann mit der Fußballweltmeisterschaft. Und auch die parallelen Strukturen dazu, die werden vom Staat gefordert und gefördert. Aber es werden auch Oligarchen angehalten, in den Sport zu investieren. Inwieweit dass diese das Doping fördern, das kann ich nicht sagen.
Jetzt liegen diese Vorwürfe der WADA auf dem Tisch. Die Reaktion der russischen Behörden sind abwiegeln. Man ist empört, man sieht sich als Opfer. Und was sagen denn die Leute auf den Straßen in Russland dazu?
Ja, das Problem ist, dass das, was die Regierung offiziell sagt, das wird auch in den staatlichen Fernsehkanälen unterstützt. Es werden die entsprechenden Argumente gesucht, die entsprechenden Stimmen. Und das ist dann eigentlich auch das, was nachher als Volksmeinung gilt. Und natürlich vor allem das mit Russland ist das Opfer und der Westen ist gegen uns und man missgönnt uns unseren Erfolg. Das sind Argumente, die bei einem breiten Teil der Bevölkerung gut ankommen.
Sagt Christoph Franzen, unser Mann in Moskau. Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3, SRF 4 News und Virus. Heute Mittag verantwortlich Fabian Schlurp und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.